Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonos. Mein Name ist Thilo Hertel.
Und mein Name ist Simone Catania.
Heute sind wir auf dem InternetX Domain Summit in Frankfurt und unser heutiger Gesprächspartner ist Tom Keller, der schon in der Vergangenheit Gast bei uns war, damals noch als Head of Domains bei Jonos. Heute ist er als Vorstand der DENIC bei uns, der zentralen Registrierungsstelle und Betreiberin für alle DE-Domains, und wir werden über die Grundlagen der Domains sprechen. Hallo Tom.
Hallo Thilo, schön, dass ich da sein darf.
Millionen Menschen in Deutschland betreiben eine Website mit einer DE-Endung, oft ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie die Technik dahinter funktioniert. Warum ist gerade heute wichtig, dass die DE-Domains in deutscher Hand sind, und was haben Nutzer und Nutzerinnen konkret davon?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die Frage, die ich mir, glaube ich, stellen muss, ist eher, warum man grundsätzlich eine DE-Domain sich zulegt. Ja, wir leben in Deutschland. DE steht sehr stark für Deutschland. DE hat eine Marktpenetration so knapp von 70-75%. Das heißt, hat einen sehr großen Wiedererkennungswert. Und wenn Leute über das deutsche Internet nachdenken, dann beginnt das oft mit DE. Und wenn man sich damit assoziieren möchte, macht es für jeden, der im Web unterwegs ist, natürlich auch Sinn, eine DE-Domain zu haben. Egal, ob das nun deutsche Firmen oder internationale Firmen sind, solange sie den deutschen Markt adressieren, ist das wichtig in der Vergangenheit gewesen, und das ist heute eigentlich noch fast wichtiger, weil Leute sich gerne mit dem Land, in dem sie leben, auch assoziieren und auch wissen möchten, wo stehe ich denn da? Ja, das ist natürlich bei internationalen Top-Level-Domains ein bisschen was anderes, da weiß man nicht so richtig, was dahinter steckt. Bei der E kann man zumindest dann dahinter ausgehen, ja, dass da deutscher Konto hinten da dran liegt, das vielleicht sogar in Deutschland gehostet wird. Ja, wobei auch da muss man darauf hinweisen, dass das Hosting und die Domain am Ende nichts miteinander zu tun hat. Also auch da muss man natürlich gucken, dass, wenn man das möchte, am besten auch einen deutschen Hoster auswählt wie Jonos oder andere, die diesen Service dann auch anbieten.
Was bedeutet digitale Souveränität eigentlich konkret in der Domainindustrie, und was heißt das im Alltag für Betreiber wie DENIC?
Die Frage ist, was man mit Souveränität meint. Schlussendlich ist das Internet nicht auf Souveränität gebaut, sondern ganz im Gegenteil auf Kollaboration und so, dass man miteinander arbeiten kann. Und das heißt natürlich, dass es überall Inseln von Souveränität gibt. Es gibt internationale Standards, die gibt es heute noch, an die halten wir uns auch. Und im Domainalltag bedeutet das eigentlich relativ wenig. Was es uns als lokale Top-Level-Domain, als CCTLD, die für eine Nation steht, es einfacher macht, ist, dass wir natürlich deutsche Gesetzmäßigkeiten beachten müssen. Das müssen andere nicht notwendigerweise. Wir halten uns da selbstverständlich dran, und das ist der Teil, wo wir unsere Souveränität haben. Wenn man über das größere Umfeld guckt, wo wir mit der IANA unterwegs sind und anders, dann sind natürlich immer internationale Kollaborationen, und das wird in Zukunft auch so bleiben. Da gibt es eigentlich momentan keinen Weg außenrum.
Und macht DENIC was, um die digitale Unabhängigkeit in Deutschland irgendwie zu stärken, oder spielt da die Länderendung DE überhaupt eine Rolle, würdest du sagen?
Also ich glaube schon, dass für uns in Deutschland die Länderendung eine sehr große Rolle spielt. Aber wenn man jetzt Souveränität mal so ein bisschen auseinander nimmt, fängt die Souveränität schon damit an, welche Hardware kaufen wir ein, um unsere Rechenzentren zu betreiben. Die kommt in so gut wie keinem Fall aus Deutschland. Was für Software benutzen wir für unsere Nameserver zum Beispiel? Da gibt es Software aus Europa, da gibt es aber auch Software woanders her. Ja? Also das ist immer die Frage, was meint man damit? Wo wir uns sehr stark dafür machen, ist, dass wir nicht abhängig sind von anderen internationalen Gremien. Das funktioniert so, wie das DNS funktioniert, natürlich nur in einem gewissen Rahmen. Da gibt es internationale Koordinationsfunktionen, an die auch wir uns halten müssen. Das ist aber auch gut, weil wenn es diese Koordinationsfunktionen nicht geben würde, würde das Internet, wie wir es kennen, schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Und da arbeiten wir natürlich mit, dass nur die Teile koordiniert werden, die für uns von technischem Belang sind, und nicht die, die irgendetwas mit unserer Tätigkeit oder unserer Policy zu tun haben.
Verändert sich die Lage gerade? Spürst du, dass digitale Souveränität und der geopolitische Druck den Betrieb Registries und Registrar beeinflussen?
Man merkt es auf jeden Fall. Ja, also es ist überall Gesprächsthema. Früher ging es hauptsächlich um China und es ging um Russland, ja, wo wir ja schon gesehen haben, dass Teile des Internets sich so ein bisschen abgespalten haben. Jeder kennt die Great Chinese Firewall. Jeder hat gesehen, was die Russen machen, um sich da ein bisschen abzutrennen. Jetzt ist es eher die Trump-Administration und die Folgen auf eventuelle Firmen, die heute immer noch stark in den USA verankert sind. Also wir haben ICANN, die eine amerikanische Firma sind. Die IANA, die stark immer noch auch mit der ICANN verbandelt sind auch in Amerika angesiedelt. Ja, wir haben hier verschiedenste andere Prozesse, die dort sind. Und die Frage ist, wenn es alle umtreibt, was heißt das? Wissen wir nicht so genau. Ist, glaube ich, jetzt auch mal kein sofortiges Risiko irgendwie zu sehen. Aber es sind natürlich Themen, die Leute bewegen und mit denen sie sich auseinandersetzen. Ob das nun wirklich da eine Gefahr darstellt, würde ich heute erstmal so sagen, eher nein.
Wächst dann nicht auch die Gefahr, dass das Internet in nationale Inseln zerfällt?
Das ist immer ein gern hervorbeschworenes Szenario. Ist wenn man es mal genauer betrachtet, relativ unwahrscheinlich. Das Internet, und da gehört das DNS als eine der Hauptfunktionalitäten mit dazu, ist ein absoluter internationaler Wirtschaftsfaktor. Keine Nation der Welt kann mehr ohne. Und wenn wir zum Beispiel in Deutschland über Digitalisierung reden, reden wir nicht nur darüber, da irgendwelche Software einzuführen, sondern das ist am Ende alles irgendwo auf das Internet, so wie wir das kennen, als Basisinfrastruktur aufgebaut. Es haben am Ende des Tages dann relativ wenig Staaten Interesse dran, sich so in ein Silo einzugraben, dass sie mit anderen nur noch schwer kommunizieren können. Deswegen halte ich das Szenario eigentlich für eher unwahrscheinlich. Die Player, die da Interesse dran haben, haben das schon gemacht. Ich habe das eben schon angesprochen mit China und mit Russland. Ich würde jetzt aber niemanden anderen sehen. Also insbesondere auch die USA sind da kein guter Player. Die USA verkaufen mehr digitale Services nach Europa als jeder andere und das würde natürlich diese Grundlage zerstören. Ergo kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendein Interesse daran haben, den Betrieb, den wir heute so sehen, irgendwie zu ändern. Ja.
Also würdest du sagen, die Offenheit bleibt weiter bestehen? Du siehst nicht, dass da mehr Kontrolle irgendwie zugange ist?
Ja. Nein, das habe ich nicht gesagt. Was man schon sieht, ist, dass es eine immer größere angedachte Kontrollfunktion von Staaten gibt. Ja, aus dem, für was wir das ja verstehen, wie wir sehr getrieben sind, aus diesem Multi-Stakeholder-Modell, wo viele Leute zusammenarbeiten und die Technik-Koordinationsarbeiten zusammen machen mit den Regierungen auf Augenhöhe. Das sind schon Themen, die jetzt momentan immer mal wieder von Regierungen angezweifelt werden. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen aus Oslo, aus dem IGF, wo es genau um so Themen geht. Wie kann man sich da verhalten? Wo wollen wir gemeinsam hin? Das ist schon ein großes Thema. Also der Einfluss wird größer. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Probleme im Internet sind größer. Wir sind nicht mehr der Safe Space, den wir vor 15, 20 Jahren waren, wo alle Leute sich kannten, sondern heute ist es ein internationales Phänomen. Wir haben da was raufbeschworen, was wir heute nicht mehr richtig kontrollieren können. Und natürlich haben Regierungen damit auch Probleme und sagen, wir müssen hier gewisse Sachen, sei das nun Hate Speech oder andere Sachen, irgendwie eindämmen. Hate Speech ist ein schönes Beispiel. Da gibt es in Deutschland noch nicht mal eine Definition für. Und keiner weiß genau, was das ist. Es redet zwar jeder drüber, aber die Frage, wie wir zu Lösungen kommen, ist noch vollkommen unklar. Und da werden wir und da wollen wir natürlich auch mit Regierungen zusammenarbeiten, um da Lösungen, und zwar nicht nur lokale, sondern internationale Lösungen auch zu finden.
Siehst du ein Risiko für eine globale Organisation oder du hast gesagt, es ist eine Firma ICANN, die weltweit agiert oder eben mit einem freien Standard wie das DNS-System, dass es irgendwie eingeschränkt werden kann oder siehst du es eher nicht?
Es gab schon Versuche in der Vergangenheit, Standards zu ändern, hin mehr zu staatlicher Kontrolle. Die sind großräumig gescheitert. Die meisten Versuche sind mittlerweile auch eingestellt. Die gesamtgeopolitische Situation ist jetzt schon so, dass sich insbesondere Länder des globalen Südens sehr stark überlegen, wo sie denn hintendieren. Die haben zwar in Summe wenig Effekt, was den Betrieb des Internets anbelangt, aber haben einen sehr großen Effekt auf das politische Klima, wem sie sich jetzt zuwenden. Und da müssen wir dann schon irgendwie gucken und aufpassen, dass da nicht Initiativen plötzlich irgendwo aufpoppen in den üblichen Standardisierungsgremien, die gegen das freie und offene Internet laufen. Aber da hätte ich wenig Bedenken, da sind die richtigen Leute an den richtigen Plätzen. Ich möchte mir eher mehr Gedanken darüber machen, dass diese Themen in der Jugend nicht sonderlich verankert sind. Also wir haben da ganz klar Nachwuchsprobleme. Wenn man mal sieht, wer auf solche Standardisierungsgremien geht, dann ist das zum einen groß männerbesetzt und zum anderen das Durchschnittsalter eher so Mitte 40. Und wenn wir da nicht Jugendliche gewinnen dazu, die in Zukunft auch mitmachen, fällt dann natürlich Know-how weg und das müssen wir irgendwann machen.
Wie können nationale Interessen und ein stabiles, offenes Internet zusammengehen? Was braucht es denn dafür?
Es ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Ja? Die Erfolgsgeschichte des Internets ist ja, dass es verteilt ist, ja, dass es offen ist und dass es frei ist und zugänglich für jeden. Wenn wir das jetzt ändern, wird sich auch die Erfolgsstory ändern. Ich glaube, was sich ändern muss, ist, dass der Dialog zwischen Gesetzgebern und der freien Wirtschaft, aber auch der Technik-Community, zu der wir gehören, ein bisschen intensiviert wird, um Lösungen zu finden, die auch machbar sind. Heute sehen wir viel Dialog innerhalb von gesetzgebenden Organisationen, sei das die EU oder sei das auch im Bundestag und so weiter, ja, wo über Lösungen diskutiert wird, wo aber nicht ganz klar ist, ob das technisch überhaupt möglich ist. Ja. Und ich glaube fest daran, dass wenn man alle Beteiligten an einen Tisch setzt, dass man dann schon die richtigen Lösungen finden wird. Die dauern dann vielleicht einen Tick länger, als sich der Gesetzgeber das vielleicht so vorstellt, aber in Summe glaube ich, tut es uns allen gut. Und ich glaube, das ist, wo der Unterschied ist. Vor 15 Jahren haben wir quasi ohne politischen Einfluss überlegen können, wie die technischen Funktionalitäten funktionieren und wie das Internet aussehen soll. Heute, dadurch, dass es eben auch einen sozialen Einfluss und ein riesensozialer Faktor ist, müssen wir da jetzt mit anderen auch wesentlich mehr kooperieren und zusammenarbeiten. Also die Herausforderung ist weniger auf der technischen Seite jetzt, sondern eher auf, was können wir für Policies schaffen, die in der Zukunft dieses ganze Thema vielleicht auch wieder dahin zurückführen, wo es war. Ja, also man nimmt das Internet ja heute oftmals als ein bisschen toxisch wahr, viele Plattformen, die ihre eigenen Policies haben und so weiter. Ja. Und Leute kehren sich auch ein bisschen ein Stück weit davon ab. Ja. Und das kann nicht die Lösung sein. Deswegen müssen wir zusammen mit allen anderen Lösungen schaffen, die auch tragfähig sind über die Dauer.
Was sollte sich in den nächsten 5 Jahren in der Domainindustrie ändern, damit das Netz souverän und offen bleibt?
Eigentlich genau das, von was ich eben gesprochen habe. Es geht hier um aufeinander zugehen, auf Augenhöhe Dialoge führen, die richtigen Probleme auch richtig diskutieren und nicht versuchen, mit irgendeinem populistischen Pflaster versehen, irgendwie zu fixen. Das wird nicht funktionieren. Wir sehen das jetzt schon mit der NIS 2. Da sind sicherlich gute Ansätze drin. Aber wir haben dann durchaus unsere Zweifel, dass das langfristig zu den Erfolgen führt, die Politiker sich da vielleicht drunter vorgestellt haben. Dass sie das probieren, ist total nachvollziehbar. Wir tragen das auch gerne mit. Ich glaube, wir haben da auch Lösungen, die ganz gut sind, aber man wird diesen Dialog auf Dauer weiterführen müssen. Ja, und das sind auf beiden Enden, ja, wir müssen da technisch vielleicht das eine oder andere auch noch zu beisteuern. Die meisten Internetstandards sind relativ alt, die meisten Verfahren sind relativ alt. Da kann man durchaus mal gucken, ob man das eine oder andere modernisieren kann. Aber dann geht es insbesondere um, wie gehen wir mit dem Medium um, was für Regeln geben wir uns selber, welche Verkehrs- und Spielregeln haben wir denn so als Gesellschaft? Und da sind wir gerne bereit, wenn es um die Findung von technischen Lösungen geht, mitzuarbeiten. Und das müssen wir als Community jetzt auch viel stärker tun, als wir das früher mussten.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Alle Informationen rund um Domains finden Sie unter www.internetx.com, der Website unseres Domain-Spezialisten in der IONOS Group, und natürlich unter www.ionos.de/domains. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn es Ihnen gefallen hat, kommentieren Sie gern, schreiben Sie uns Ihre Verbesserungsvorschläge und Themenwünsche, am besten direkt unter den Podcast oder über unsere Social-Media-Kalender. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache und ein Tipp für Ihren Kalender. Am 4. November findet in Berlin der IONOS Summit statt. Das Event für digitale Souveränität, sichere Cloud-Lösungen und wichtige Technologiefragen von morgen. Freuen Sie sich auf starke Impulse aus Politik, Wirtschaft und Tech-Branche und erleben Sie, wie digitale Unabhängigkeit wirklich funktioniert. Mit Sicherheit, DSGVO-Konformität und Innovation. Klingt spannend? Dann jetzt kostenlos anmelden unter events.ionos.com.